Guten Morgen, liebe Bromantiker. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Chio. Und mit mir aus Brandenburg beim zweiten Versuch, diesen Podcast aufzunehmen. Herr Werner, was war denn beim ersten Versuch los?
Ach, was soll man sagen? Meine Frau hat mich die ganze Zeit im Büro gesehen, dass wir jetzt hier den Podcast starten müssen. Und sobald sie aus der Tür gegangen ist mit den Kindern, ruft sie einfach an und alles klingelt ja an meinem Computer, iPad und Handy. Deswegen mussten wir nochmal neu starten. Zum Glück waren wir noch nicht tief drin.
Sag mal, was die Leute, für die, die es nicht wissen, liebe Romantiker, wenn ihr heute diesen Podcast hört oder in den nächsten Tagen, geht nochmal bei Björn Werner auf die Seite, auf die Instagram- oder Facebook-Seite, geht unter das Ali G-Bild und lasst mal einen herzlichen Glückwunsch da, denn der Producer ist gestern 40 geworden. Oder 30. Nein, Entschuldigung.
20.
Er ist 30, ja, genau. Er ist 30 geworden, seine Knie aber 60.
Ist okay. Solange ich die nicht verstecken kann. Nein,
was hast du denn gemacht? Gab es eine Party, ne? Von Samstag auf
Sonntag? Ja, ja. Ich habe reingefallen bei mir zu Hause hier im Garten, meiner Familie und ein paar enge Freunde.
Im Garten?
Und dann haben wir,
im
und dann
Park? Im Schlosspark?
Und dann kamen wir auf die Idee, weil meine Frau wurde auch 30 vor ein paar Monaten, wo Corona losging, und da wollte sie eigentlich eine Themenparty werfen, und haben wir gesagt, komm, lass das alles kombinieren, lass was Kleines machen, und dann bin ich als Ali G in the house gegangen. Oh, Booyakasha!
Leute, guckt euch das bitte auf Instagram an, Björn Werner.
Es war aber on point, oder? Also alle.
Du hast mir dieses Bild geschickt und ich habe gedacht, warum schickt er mir ein Bild von Ali G? Mit einer Geburtstagstorte. Und dann habe ich geguckt, habe gesehen, oh Gott, du siehst aus wie Ali G. Vielleicht bist du Ali G.
Ich sag's dir, es war lustig. Es war sehr lustig, hat Spaß gemacht.
Warst du dizzy?
Und deine Frau hat heute Geburtstag.
Richtig, meine Frau hat heute Geburtstag. Warst du ein bisschen dizzy? Hast du ein paar Shots getrunken? Warst du so dizzy wie Icke gestern Abend?
Leute, ey. Also, ja, ich hatte ein bisschen was, es ist länger geworden, und ich muss sagen, mein Schlafrhythmus die letzten zwei Tage ist so zerstört. Ich bin sehr spät ins Bett gegangen, war dann ein paar Stunden später wach am Sonntag, dann haben wir gestern die Live-Show gemacht, da war ich sehr, sehr müde, muss ich sagen, und dann bin ich heute Morgen einfach um 5 aufgestanden, einfach aus dem Nichts, es ist alles ein bisschen, aber wenn ihr die Live-Show noch nicht gesehen habt, das haben wir angestoßen, wir wollten nur anstoßen. Aber auf einmal war die ganze Sendung lang die Wodka-Pulle bei Icke weiterhin da, und zum Schluss war er ganz schön rot, ey.
Der hatte immer richtig, ey. Dizzy Lauch war der, ey. Der war richtig tipsy.
Weißt du was? Wir brauchen noch für Kasim. Sein Spitzname ist ja immer Kasim the Dream gewesen, Ede Bali. Aber wir brauchen trotzdem noch eine Emoji-Kombination für die Bromantiker, für uns. Dass sie in unserer Geheimsprache, wenn nur diese zwei Emojis hinpacken, wissen, das ist Kasim oder Bali. Da brauchen wir mal.
Da müssen wir ein bisschen Gas geben. Da müssen sie sich mal was ausdenken. Und die Bromantiker müssen mal bitte auf unseren YouTube-Kanal Football Bromance gehen und mal ein Abo dalassen und mal einen Daumen hoch. Leute, was ist denn los? Und wir brauchen noch was von den Bromantikern. Wir brauchen Namen. Wir brauchen eure Kreativität. Weil wir sind ja nicht kreativ, wir sind ja ein bisschen blöd.
Na, wir hatten wir hatten ja gesagt, wir machen erstmal die drei Live-Preseason-Shows. Keiner. Fazit, für uns war schön, glaube ich, ne? Wir würden das sehr gerne weitermachen. Ich glaube, euch hat es gefallen. Ich meine,
Ton war auch besser.
Ton war diesmal besser, dann hatten wir aber Internetprobleme mit dem Kasim, mit der Bali. Der hatte kein Glasfaser. Ja, du warst auf einmal weg, keine Ahnung.
Also, war alles tot. Alles tot. Weg! Glaser, tschüss.
Aber ich glaube, wir hatten. ich weiß nicht, wir machen die Menschen kaputt, die uns hier zuhören. Pass auf. Erstens, egal wo im Internet, wenn irgendwas mit Glasfaser zu tun hat. Ja, Deutschland ist ja noch nicht sehr weit mit Glasfaser. Ne?
Überhaupt nicht.
Und wir werden einfach 10.000 Mal getaggt, wenn irgendjemand auf irgendeiner seriösen Seite irgendwas postet wegen Glasfaser und so. Und dann werden wir alle immer gepostet. Ich sehe nur Kuss-Emojis. Und auf jeden Fall, meine ganzen Geburtstagsgrüße, da habe ich gerade dran gedacht, in 80% von den Nachrichten, die ich bekomme, es waren sehr, sehr viele, ich bedanke mich, stand einfach das Wort Chalet drin. Gefühlt habe ich, ich habe tausende wirklich von Kommentaren gelesen, von Nachrichten, und das Wort Chalet war bestimmt in 80% der Nachrichten drin, ey. Oh Gott, warum Leute, ich habe euch noch am Anfang des Podcasts.
Und 90% falsch geschrieben auch. Chalet mit SCH.
Am geilsten sind immer die, wenn die anstatt Coach Couch schreiben und dann sagt, wenn man die dann auscallt, sagen sie, nein, war Autokorrektur.
Genau. Genau.
Gott, ey. Nee.
So.
Aber, wann wollen wir, also machen wir es weiter, oder? Wir wollen es weitermachen.
Ja, vielleicht. Aber deshalb brauchen wir brauchen ja für unsere Mittwochs-YouTube-Show brauchen wir einen Namen. Und wir haben keine Ahnung, wir hatten schon ein paar dämliche Namen, wie, was hatten wir denn?
Ja, was erst?
Hatten wir nicht W-Quadrat?
Warum nochmal?
Weiß ich nicht, Wilder Wednesday, ich habe keine Ahnung.
Ja. Nee. Ich habe angefangen einfach nur, lass doch einfach The Football Bromance Show. Und du sagst so, Björn, sehr kreativ.
Ja, das war auch nicht kreativ.
Und dann ging es los. Ja, wenn wir das posten, wenn ihr das hört, schreibt uns doch mal ein paar Namensideen. Und dann können wir ja die besten 2-3 raussuchen und dann packen wir es in die Story und dann können die Kollegen der Bromantiker es entscheiden. Mittwochs, genau. 19 Uhr wollen wir live gehen, dass Montag der Hangover ist. Mittwoch die Show, immer. 19 Uhr. Und Freitag der Scouting Report. So haben wir die ganze Woche gedeckt und da sollte nichts mehr an uns vorbeikommen.
Richtig. Und übrigens, das zweimal in der Woche geht ab jetzt Freitag wieder los. Das heißt, ihr werdet am Freitag wieder einen Podcast haben. Es gibt zweimal in der Woche jetzt, ab jetzt, zweimal wieder was aufs Ohr. Und eben bevor wir angefangen haben, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber ging mir so durch den Kopf, als ich nochmal eben auf dem Thron saß vor der Show.
Literally.
Eigentlich, wir hatten ja gestern unsere YouTube-Show, die ist auch sehr lustig, macht Spaß. Aber was grunzt du denn schon wieder so rum? Achso. Ja, genau, nichts gemacht. Ich finde ja, unserem Podcast hat so ein bisschen was Intimes, ne? Ich stelle mir dann immer vor, wie viele Leute mit uns im Ohr durch die Gegend laufen, ihre Kinder zum Kindergarten bringen, in die Schule, abholen, im Auto fahren, einkaufen, wo wir überall laufen, auf dem Handy, auf dem Fernseher, wenn ich manchmal so die Story sehe auf Instagram, irgendwie hat eine mal geschrieben, irgendwie beim Aufräumen, schön Football Bromance. Das hat so ein bisschen was Intimes, weil die Leute lassen uns ganz nah ran.
Der geilste Kommentar, und ich habe eine Nachricht bekommen vor 1 oder 2 Wochen, hast du bestimmt auch bekommen. Er sagt, sie, kannst du bitte meinem Mann grüßen, damit er endlich mal wieder mit mir spricht, weil er redet mit euch mehr oder über euch oder hört euch mehr, als er mit mir kommuniziert. Und dann sollten wir ihn grüßen, damit er sich einen Cola-Keks freut und er es dann seiner Freundin erzählt, damit sie wieder kommunizieren.
Oh Mann, für wem, wer auch immer dieser Mann ist, kümmere dich um deine Frau, Freundin. Das werde ich heute übrigens auch machen nach diesem Podcast. Steht alles im Fokus meiner Frau, die heute Geburtstag hat. Aber jetzt lass uns doch endlich mal zum Football kommen. Jetzt haben wir ja genug gelabert. In der NFL war ja seit letzter Woche einiges los, ne? Die erste Story, die da in meinem Kopf ist, es gab eine Menge Beef. So, es gab so einen kleinen Beef bei den Jets, ne? Da hier der Jets Head Coach Adam Gase, der letztes Jahr sein erstes Jahr hatte, der hat's ja auch nicht einfach, ne?
Crazy Eyes? Ey, Crazy Eyes?
Ey, bitte guckt euch mal Interviews, gebt mal bei Google oder bei YouTube ein, Adam Gase, Eyes, Augen, E-Y-E-S ein. Wenn ihr den seht, werdet ihr denken, das ist Björn Werner nach 18 Tequila, ey. Voll auf Zinne, der
nicht,
Typ.
War das nicht sogar sein erstes Interview mit den Jets, ja, wo er so, ja, Meme wurde?
Ja, der Typ sieht absurd aus, aber der hat's im Moment, der hat's hart. Jets kein gutes Jahr gehabt, dann das ganze Fiasko mit Jamal Adams zu den Seahawks, und der hat ihn ja richtig unterm Bus geworfen, und jetzt, Herr Werner, wieder Beef. Was ist los?
Ich glaube, letzte Woche, Le'Veon Bell, wir kennen ihn, Top Running Back bei den Jets. Und die haben ja gerade Frank Gore, den alten Veteran, der ist ja immer noch spielt, der ist ja auch bei den Jets. Dann soll Gase Le'Veon Bell rausgenommen haben bei den Starters im Training und hat Frank Gore ein paar Raps gegeben. Und dann soll er angeblich den Journalisten nach dem Training gesagt haben, ja, ich musste Bell rausholen, weil seine Hamstrings, seine Beinbeuger ein bisschen tight waren. So, paar Minuten später kam Bell on Twitter, ain't nothing wrong with my hamstrings. Dann kommt noch ein Tweet, it's tough to stay loose when you do a bunch of standing around. I'm used to going. Alter, direkt ausgecallt, war ein Journalist, irgendjemand hat es wahrscheinlich direkt gesagt. Nee, es war ein Tweet, sorry. Es wurde getweetet und das hat er dann sozusagen retweetet mit einem Kommentar. Und dann ging es halt los. Ne? Das ist das, was die, vor allem in New York, die Journalisten, das ist ja nochmal, das ist die Medienmetropole der Welt, da geht es sofort ab. Und ja, da war ein bisschen Drama und angeblich hatte Gase und Bell eine Konversation, weil er musste sich natürlich da wieder rechtfertigen, wo er nächste Mal die Chance hatte, mit den Journalisten anzusprechen. Und dann sagte er, er war überrascht, dass Bell die Sachen aus dem Training direkt wieder auf Social Media gepackt hat. Und angeblich haben beide darüber jetzt gesprochen und haben das geklärt. Aber ist es das erste Mal, dass Le'Veon Bell auf Social Media so aktiv ist und mal seine Meinung sagt? Nein. Denke ich persönlich, das war das letzte Mal? Nein. Bin ich ein Fan davon, dass man wirklich die Sachen aus der Umkleidekabine oder was im Training passiert, rausnimmt aus Social Media? Nein, da haben wir auch über Thomas gesprochen, der einfach
Videoclips... Aber Moment, da muss ich dir aber eine Frage stellen. Ich weiß jetzt nicht, wer recht hat und wer nicht. Ne?
Das wissen wir nicht, genau.
Ich kenne das als Trainer, dass man, oder dass einige Trainer tatsächlich sagen, wenn die Medien fragen, ja, warum hat der nicht gespielt, warum ist er raus? Ja, der hatte ein bisschen irgendwie was mit dem Beinbeuger und der Spieler sagt, war gar nichts los, weil sie keinen Bock haben zu erklären, warum sie ihn rausgenommen haben. Deshalb sagt man, ja, der fühlte sich nicht gut, deshalb haben wir ihn rausgenommen. Und wenn dann der Spieler zu Hause sitzt oder das Interview sieht und sagt und über ihn gesagt wird, ja, der Werner hatte Schmerz am Knie und du sagst, ey, Moment mal, ich war fit wie ein Turnschuh. Ist es denn nicht auch dein Recht zu sagen, ey, nee, Moment, mit meinem Knie war nichts, ich fühlte mich gut.
Bin ich bei dir. Was ich aber gemacht hätte, wenn ich das Interview gesehen hätte, wäre den nächsten Tag direkt ins Büro von Adam Gase und gesagt, was ist denn los? Warum sagst du sowas? Du packst mich ja da raus, als wäre, weiß nicht, wäre es meine Schuld oder was auch immer, dann bitte sei ein Mann genug, um das zu sagen, dass du einen anderen Spieler die Raps geben wolltest. Und wenn du dann, da würde ich ihm wenigstens die Chance geben, ihm zu zeigen, dass ich sauer bin und dass es respektlos war mir gegenüber. Und dann hätte ich gesagt, wenn du das aber dann nicht machst und nicht klärst mit dem nächsten Interview, dann kann ich, da muss ich halt meine eigene Meinung auf meine persönlichen Accounts verteilen. Ich hätte das nicht. Na, das ist gut, oder? Das ist eine gute Antwort.
Ja, ich glaube, das ist natürlich, hat Bell da den einfacheren Weg genommen.
Genau.
Weil das, was du gerade machst, ist natürlich, dann muss eine Konversation, dann muss er warten, geht der Trainer tatsächlich in die nächste PK und lässt sich zwingen, eigentlich klarzustellen, dass er Scheiße erzählt hat, das wird er auch nicht machen.
Ich sag dir nicht, dass Le'Veon Bell jetzt sehr Schuld hat, sag ich nicht. Ich hätte einfach einen anderen Weg, ich sag auch nicht, dass Adam Gase, also es ist einfach, wir reden ja nur über den Beef im Generellen, aber es ist interessant, du hast es gesagt, die Jets, die kriegen irgendwie gerade keinen Break, ne? Also das geht weiter, also denke ich schon automatisch, weil ich auch länger schon in der Umkleidekabine war, das hat schon ein bisschen was zu tun mit dem Coaches und der Atmosphäre. Weißt du, was ich meine? Also, das, wenn so viele Spieler jetzt anfangen, ich weiß nicht, das, ja, der Spieler wird ja immer sehr, sehr schnell abgestempelt und er ist eine Diva und das und, aber die Coaches, die Coaches kreieren die Atmosphäre meistens. Ja,
ich hab irgendwo gelesen, dass die Jets, die haben ja auch, deren Running Game war ja unterirdisch, also wirklich unterirdisch und natürlich ist die Stimmung jetzt angespannt. Einmal ist, glaube ich, Adam Gase ein bisschen unter Strom und Le'Veon Bell fand es bestimmt auch nicht schön, dass Frank Gore, und ich glaube, Frank Gore hat ja mal für Adam Gase gespielt, ne?
Miami, oder? War es nicht?
So, Frank Gore und dann noch Bellage, der Kalen Bellage ist auch gekommen, ne?
Ja, und dann, ja, und dann so, haben sie noch Rookie...
Perrine, heißt der nicht Perrine?
Genau.
So, so, haben sie auch noch gedraftet, das heißt, die haben sich einen gedraftet, den sie haben wollen und Adam Gase hat sich zwei geholt, die er schon kennt. So, natürlich sieht auch Le'Veon Bell, der übrigens über 13 Millionen im Jahr verdient, so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen. Deshalb ist er, glaube ich, auch so ein bisschen itchy und scratchy.
Auf jeden Fall. Er hatte letztes Jahr, sein schlechtestes Jahr in der NFL, 789 Rushing Yards, 3,2 Yards pro Lauf. Dann hat er natürlich gesagt, weil die Journalisten dann fragen, was war denn los letztes Jahr? Er als Pro sagt natürlich, ich bin in der besten Shape meines Lebens, wird mein Karrierejahr. Und dann siehst du, dass andere Spieler im ersten Team Reps bekommen, einfach nur so. Also anscheinend, ich habe ja da mal ein bisschen mehr recherchiert und angeblich sind ein paar Journalisten, die es halt sehen, sagen, dass er nicht der beste Running Back ist im Camp gerade. Aber es ist auch nur Gerüchte. Ich bin mal gespannt, ob er...
Man muss aber auch dazu sagen, ne?
Er sieht Jets, aber fit aus. Hast du Fotos von ihm gesehen?
Der ist ripped, der hat Gewicht verloren.
Es ist.
Oh, Entschuldigung. Aber guck mal, die Offense der Jets letztes Jahr, vorletzter in Rushing Yards. Vorletzter. Da ging gar nichts. Yards pro Attempt, allerletzter. Boah, ey, die waren unterirdisch offensiv. Total Yards, allerletzter, Points, vorletzter. Das heißt, da ging gar nichts. Da kannst du jetzt natürlich auch sagen, Le'Veon Bell hatte statistisch sein schlechtestes Jahr, aber da ging auch, da lief nichts außer die Nase. Aber ich glaube tatsächlich, dass da in New York sich ein bisschen was zusammenbraut. Und wo wir gerade in New York sind, lass uns doch mal in New York bleiben, denn sein College, auch in der Stadt, neuer Head Coach bei den Giants, Joe Judge, wo gerade der Sandro Platzkummer rumturnt, der hat ja auch zu interessanten Training oder greift zu merkwürdigen Trainingsmethoden, merkwürdig für die NFL. Ich konnte das gar nicht glauben, als ich das gelesen habe.
Ich auch nicht.
So, das eine ist ja nur ein Gerücht, ne? Oder erzähl doch mal, welche unorthodoxen Coaching-Taktiken Joe Judge in seinem ersten Jahr da unternimmt.
Es fing an, dass er die Defensive Backs Tennisbälle so in die Hand sozusagen getaped hat, dass die nicht greifen können, weil angeblich sie zu viele Holding-Penalties haben. Dann hat er angefangen, den ganzen DBs Tennisbälle in die Hände zu tapen. Mega geile Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, aber für eher das Highschool-Level oder vielleicht College-Level. Nicht in der NFL, weil das kommen wir gleich zu. Dann soll ja angeblich im Training, dass die Spieler auch bestraft werden mit renn mal jetzt eine Lap, also eine Runde.
Strafrunden heißt es.
Strafrunden, okay. Und dann kam ja das Gerücht raus, was riesengroß war. In der NFL und im College ist es ja meistens so, dass die Quarterbacks ein rotes Trikot anhaben. Das rote Trikot haben sie an, weil damit alle realisieren, wenn sie in ihrem Pass Rush sind, wenn sie blitzen, die Defense-Spieler, rot, weg. Wir wollen unseren Starting Quarterback oder unsere Quarterbacks nicht verletzen. Die sind unsere Gesichter. So, ne? Die werden nie berührt. Im ganzen Training werden die, in der NFL habe ich nicht einmal einen Quarterback berührt. Vom Gegnerisch, also von unserer Offense, ne? Er soll angeblich gesagt haben, dass wir das rote Trikot sozusagen wegnehmen, damit Danny Dimes auch im Training mal getackelt werden kann, gesackt werden kann, damit er fit sein wird für Woche 1. Und dann ging es natürlich los.
We need him to get banged around a lot.
So, dann ging es natürlich los im Internet, weil wir sprechen von der NFL. Das geht um sehr viel Geld, das geht um professionelle Athleten und wenn du sowas bringst, verlierst du sehr schnell auch die Spieler. Meiner Meinung nach, weil das kannst du nicht bringen. Alle anderen 31 Teams, wenn das stimmt, weil, pass auf.
Nein, ich habe eine konkrete Frage an dich.
Okay.
Du bist Pass-Rusher und damit du, keine Ahnung,
Und ich muss Danny Dimes im Training jetzt, haben die gesagt.
Nein. Du verlierst immer Contain und sollst hier mal einen Inside-Spin-Move machen. Und keine Ahnung, er tape dir einen Klotz ans linke Bein. So, und du musst das ganze Training mit einem Tape und einer Hantel am linken Bein, damit du nicht Inside gehst als rechter Defensive. Wie würdest du darauf reagieren?
Das geht nicht. Das geht nicht. Ey, da würde ich sagen, ey, wo bin ich denn? Bin ich hier im Kindergarten? Ich hab, weißt du, weil um in die NFL zu kommen, hast du schon sehr viel geleistet. Und wenn du dann mit so einen Taktiken kommst und so eine Sachen und du wirst das ist auch der Grund, warum in der NFL die Coaches viel relaxter sind. Im College Highschool wirst du angeschrien jedes Mal, weil du halt, das sind die Jahre, wo du geformt wirst. Im College hast du ein Stipendium, wenn du schlecht bist, kriegen die dich nicht weg, die können dich nicht cutten. Ne? Und deswegen sind sie härter, schreien dich öfters an. In der NFL ist es aber ein Business. Wenn du deinen Job nicht machst und nicht besser wirst oder den Fehler zu oft wiederholst, dann bist du weg. Deswegen gibt es so, ist es so ein bisschen ruhiger, die Coaches sind lockerer, nicht ein Patrick Gesume, aber die meisten Coaches sind ein bisschen lockerer.
Weißt du, was ich meine? Bei mir ist immer Spaß, bei mir wird immer gelacht.
So, aber deswegen sind diese Taktiken hier, ey, das kannst du mir nicht erzählen, da wird es auch bald hochkommen, das kannst du mir nicht erzählen. Wenn er weiter mit so Sachen kommt, kannst du mir nicht sagen, dass Spieler
Ich kann dir ja mal sagen, ich habe ja nun Corner gespielt, ne? Wenn dir jemand, ja,
Leute, ich höre hier ganze Insta-Stories, wo er angefangen hat mit seiner Cornerback-Karriere bei den Blue Devils von seinem Coach damals, der von welchem Team geholt hat?
Von den Hamburg Silver Eagles, genau.
Silver Eagles.
So, ja, Captain Kirk war mein Head Coach. Der war damals war noch jung und wild, ey.
Er war der Wilde, hat er aber auch gesagt.
Ey, der hat so die Nerven verloren. Izumi, God damn it, what the fuck are you doing, God damn it.
Er sagt auf jeden Fall, dass er... Er hat mich beim Football-Camp letzte Woche gefragt, da war er ein Trainer. Und ich war ein Gast dort, als Scout für meine Foundation. Und dann sagt er so, yo, why is Izumi calling me a Choleriker? Sein Buch.
Weil er durchgedreht war.
Er musste erstmal so wie seine Tochter fragen, was meint er denn damit? Und dann hat sie das erklärt. Er sagt, ey, aber ich bin viel ruhiger schon geworden. Ich habe mich totgelacht, Mann. Der Typ ist cool, aber.
Ja, du, das Schöne ist ja, wir haben ihn alle gemocht, auch wenn er durchgedreht ist. Weil der hat dich echt zusammengeschissen, ohne dass du jemals das Gefühl hast, er will dich persönlich beleidigen. Verstehst du? Ja. Es gibt ja die durchdrehen und dich dann anfangen zu motherfucken und dich einen Idiot nennen. Das geht nicht. Und es gibt die durchdrehen und wirklich die Nerven verlieren. Aber du hast nicht das Gefühl, der beleidigt dich persönlich. Deshalb, ich mochte Coach Heidelberg immer.
Ja, und vor allem, wenn du recht hast und du weißt nicht, ich hab ihn beobachtet danach, ne, beim Camp, und er gibt Instructions und einfach nur einfache, was jeder kann, bleibt mit den Füßen hinter der Linie, renn durch. Und wenn da die Jungs das nicht gemacht haben, da ist er sofort laut geworden, und das fehlt ein bisschen, die Disziplin, einfach Sachen in den Drills, auch wenn ein junger Spieler nicht die Technik hat, nicht vielleicht die Voraussetzungen, kann jeder trotzdem, der einen Helm aufsetzt, du bist zur Linie rennen. Oder wenn man sagt, sei coachable, bitte hinter die Linie mit den Füßen. Und dann siehst du, wie direkt danach stehen die über der Linie. Also so eine Sachen da.
Ja, da aber Coach Heidelberg ist auch ein Oldschool von Toledo.
Ah, der hat Military Drills gemacht.
Alter Offensive Line Coach. Und dann kam so ein geiler Disco-DB mit 1000 Wristbands und Tupac-Bandana wie ich. Aber ey, was glaubst du, wie oft ich gefreestylt habe und der Typ durchgedreht ist? Ich werde nicht vergessen, wir haben gegen die Munich Cowboys gespielt im alten Volksparkstadion. Und ich habe mal wieder gefreestylt in keine Ahnung, ich glaube Cover 8. Ich hätte tief sein müssen, kurze Route gejumpt, Touchdown hinter mir. Er mich, God damn it, what the fuck? Und er stand vor mir und wäre fast bewusstlos geworden. Gott sei Dank, nächsten Drive Interception gehabt. Er der Erste, der Chestbump High Five auf dem Platz läuft. Aber
du warst der Mr. Swag, der zwei Tennissocken nimmt von irgendeiner Marke und schneidet die eine Socke kaputt, genau den Fuß ab, damit du sozusagen die Marken übereinander packen kannst und anstatt nur einmal das Logo zu sehen, siehst du zweimal das Logo unten an deinem Fuß. Kennst du das?
Ey,
das haben die alle bei Florida State gemacht, die haben alle Socken geputzt. Ja. Ich konnte nicht fassen, was sie hier
machen. Aber nicht nur das, Björn Werner, in der Zeit gab es ja noch keine Disco-Schuhe, da haben Leute, ich erinnere mich an, wie hieß der nochmal, der Matt Riazzi, ein Running Back von Braunschweig, hat Socken über seine Schuhe gezogen und unten Löcher reingemacht, damit die so ganz schwarz aussahen.
Wie so ein Schuhsleeve, ey.
Genau, das war ein Schuhsleeve auf der Socke. Es waren die 90er, wir hatten kein Geld und es war halt so, wie es war. Aber worauf ich hinaus wollte, überhaupt bevor du wieder Kirk Heidelberg da reingeworfen hast, wenn ich mir vorstelle, als Corner, wenn du ein Veteran-Corner bist, ne, wenn du jung bist als Rookie, Free Agent und du kommst in die NFL und einer sagt, ey, hier, ich tape dir einen Tennisball an die Hand, ne, dann ist das schon so, hä? Naja, okay, hey, du bist jung, du willst was beweisen, du bist Free Agent, du bist Rookie. Hey, komisch, aber ich mach's. Aber wenn du einen Veteran hast, ne, weil ich in meinem letzten Jahr, da kommst du und tapest mir einen Tennisball in die Handfläche. Du kannst ja nichts, ja, du, ich weiß, Purpose ist, du sollst nichts greifen, aber dann als Veteran sagst du schon, ey, im Ernst jetzt, ey, coach mich einfach ab und sag mir, was ich zu tun habe. Mach nicht so ein Shit mit mir.
Weil
ich glaube,
auch noch einen Job, ey.
Ich glaube tatsächlich, weißt du was, ich bin der festen Überzeugung, wenn Joe Judge aus irgendeinem Grund, wenn die Giants erfolgreich sind, ne, wird keiner sein Maul aufmachen.
Nein.
Aber sobald irgendwie das nicht hinhaut, dann sind sie alle da. Der Typ ist ein Pfosten, der macht doch Bill Belichick, tapet uns irgendwie Tennisbälle an, lässt uns Strafrunden laufen, wir sind noch nicht in der beschissenen Highschool. Dann kann dir das ganze Ding extrem schnell um die Ohren fliegen und dann gerade mit der Presse in New York, die ja unerbittlich ist. Die ist ja fast so wie in Brandenburg.
Brandenburger Zeitung, ey.
So. Aber nun gut, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht kriegen wir ja nochmal Sandro Platz, guck mal, irgendwie mal zum Interview, damit wir mal fragen können, ob er auch schon Strafrunden gelaufen ist und ob er, keine Ahnung, vielleicht.
Aber weißt du was?
Vielleicht einen Tennisball in die Hose getaped bekommen hat.
Aber er kennt es wahrscheinlich nicht anders, weil er direkt aus Deutschland kommt. Ne?
Sandro kommt nicht aus Deutschland.
Der Österreich, Austrian Football League, tut mir leid. AFL.
Ja, aber bei den Innsbruck, bei den Zwarco Raiders hat er, der hatte ja Shuam Fatah als Hauptübungsleiter, da hat er erstklassiges Coaching bekommen. Aber erstklassiges. Apropos erstklassiges Coaching gibt es bei den Minnesota Vikings von Mike Zimmer, geiler Coach. Der war übrigens mal hier in Deutschland bei einer Coaches Convention, als er noch Koordinator war und dann wurde er irgendwann Hauptübungsleiter, ja. Und Zimmer, deutscher Name, der hat hier Verbindung zu Deutschland. Und Mike Zimmer hat ein neues Spielzeug. Na, er hat ja noch Danielle Hunter, Pass Rusher.
Was sagst du?
Er hat ein neues Spielzeug.
Ja, das hört
sich. Ja, er hat einen Pass Rusher bekommen. Es ist ja, Everson Griffin ist weg. Er hatte ja das Tandem Hunter Griffin. Griffin ist weg. Jetzt hat er ein neues Spielzeug. Und zwar Yannick Ngakoue von den Jacksonville Jaguars kam im Trade gestern fresh, hot off the press, rüber in einem Trade von den Jaguars, wo er Beef mit dem Sohn des Owners hatte, ist er rübergekommen zu den Minnesota Vikings. Und Herr Werner, gib mir doch mal, ich höre dich schon tippen, du kleine Tippsemaus, gib mir doch mal die Details von dem Ngakoue-Deal.
Ja,
also. Wenn du sie jetzt schon ertippt hast.
Die Vikings geben ab einen Zweitrunden-Pick für 2021 und einen Conditional Fifth-Round-Pick 2022. Was heißt das? Die ganzen Experten da draußen wie Ian Rappaport und Adam Schefter haben gesagt, dass es in dem Vertrag stehen wird, den natürlich wir alle nicht sehen werden, dass wenn er ein Pro-Bowler wird oder die als Team im Super Bowl werden, gehen, da ist wahrscheinlich irgend so ein Szenario drin, dass aus dem Fünftrunden-Pick nächstes Jahr auch noch ein Drittrunden-Pick werden kann, was denn sozusagen die Jaguars kriegen werden. Und er hatte ja seinen Franchise-Tag nicht unterschrieben bei den Jaguars. Er war so glücklich, getradet zu werden, dass er denen sogar gesagt hat von den Vikings, wisst ihr was, wir müssen nicht auf dem Franchise-Tag spielen mit den 17,7 Millionen, sondern ich komme ein paar Millionen runter und dann reden wir nächstes Jahr über unseren Langvertrag.
Aber
so war das,
Björn,
das waren
sie, sie hatten ja keine Wahl. Guck mal, er muss ja, damit der Deal überhaupt vonstatten geht mit dem
kein Trade, Capspace, wa?
Muss er ja, erstmal muss er ja den Franchise, dieses Franchise-Tender unterschreiben. Weil sonst können sie ja nicht traden. Er muss ja unter Vertrag sein. Das heißt, er muss jetzt erstmal formal Franchise-Tag unterschreiben. Das heißt, dann würden ihm 17 kommen. Ja, doch.
Bist du dir 100% sicher? Weil wenn 100, du ihn nicht unterschreibst, nein. Pass auf, wenn du ihn nicht unterschreibst, kannst du ja nicht einfach, bist ja immer noch offiziell unter Vertrag, weil sie haben dich getaggt, aber du darfst nicht spielen, aber sie haben noch deine Rechte für das ganze Jahr. Das ja, ist ja passiert
aber
bei
um dir. Aber um dich zu traden, müssen sie ein Vertragsagreement haben. Das heißt, er muss seinen Tender unterschreiben. Dann ist das eine Formsache. Das ist jetzt nur noch eine Formalität. Weil der Trade ist dann durch und dann würden ihm ja eigentlich 17,8 Millionen garantiert sein.
Und er macht 12 Millionen mit den Vikings.
Ja, weil die nur noch 12,5 Millionen Capspace hatten. Deshalb, er hatte gar keine Wahl. Und das ist das, was ich schon gestern in unserer Sendung gesagt habe. Der hat sich, finanziell hat er sich vielleicht verzockt, weil er nimmt jetzt auf jeden Fall 5 Millionen weniger, 5,7 Millionen oder 5,8 Millionen Euro pro Jahr weniger. Aber er spielt natürlich jetzt auch, und das ist die Frage an dich, Herr Dr. Werner, nimmst du 17,8 und spielst bei Jacksonville oder nimmst du 12 Millionen und spielst bei den Minnesota Vikings, wo du eine Chance hast, vielleicht.
Ich nehm auf jeden Fall die 12 Millionen, geh zu den Vikings, in dem Jahr, bevor ich ein Free Agent werde, und das ist seine große Chance, dass er eincashen wird. Er hat einen anderen All-Pro-Rusher auf der anderen Seite, einen Hunter. Dann hast du einfach ein geiles Team, was in die Playoffs gehen wird, wahrscheinlich, wie die letzten paar Jahre. Das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Ich habe öfter schon erzählt, er kam ja, wo ich bei den Jaguars war, in der Offseason kam, wurde er ja gedraftet. Er ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, sehr speziell, ne? Er lässt sich gerne nicht viel sagen, auch von anderen Teammates. Aber was also, er bis jetzt gerissen jetzt, hat.
Nee. Er ist sehr speziell, er lässt sich nicht gerne was sagen.
Ja, als du
da warst, war ein Rookie, ne?
Ja, genau. Und als Rookie hat die ganze Rookie-Rolle nicht akzeptiert und da war öfters mal Streitereien mit Veteranen, also wirklich heftige Streitereien, die ich noch nie gesehen habe zwischen Rookie und einem älteren Veteran. Habe ich aber auch schon alles mal erzählt. Aber was ist denn direkt passiert? Er hat irgendwie 8 Quarterback-Sacks gehabt in dem Jahr und alles war vergessen. So funktioniert diese Welt, ne? Die NFL-Welt. Wenn du performst, ist alles andere egal. Das haben wir jetzt schon 10.000 Mal bei anderen Leuten gesehen. Aber ich glaube trotzdem, es wird jetzt ruhiger, weil er realisiert, er weiß, ey, ich bin bei einer viel besseren Organisation, die gewinnt. Erstens, Gewinn macht 1.000 Mal mehr Spaß als Verlieren. Und zweitens ist, er ist einfach in ein System, wo sein Skillset noch mehr rauskommen wird mit einem anderen All-Pro-Rusher. Den hat er ja auch in Josh Allen gehabt bei den Jaguars. Ich sage nicht, dass Josh Allen schlecht war. Aber er wird ein glücklicher Spieler sein an einem Team, was gewinnen wird, also mehr als die Jaguars, kurz vor seiner großen Offseason, Free Agent sozusagen, Zeit. Also ich glaube, er wird da sein Ding machen und wird einen fetten Vertrag bekommen von denen.
Dann sind wir mal gespannt, ob Herr Werner recht hat, aber das ist auf jeden Fall Make-It-Break-It-Jahr für ihn. Aber ich glaube, es gibt als Pass-Rusher was Schlimmeres, als in der Defense von Mike Zimmer zu spielen. Wäre das was für dich? Würdest du auch sagen, Vikings wäre mit Mike Zimmer, wäre was für dich?
Glaub mir, das ist ein Traum von jedem Pass-Rusher, in so ein System zu spielen, wo du die White Nine spielst, wo du halt der Defense in der 4-3 bist und einfach
nur die White Nine.
Und das ist was Mike Zimmer macht. Das, damals, wo ich gedraftet wurde, das war, wo die Detroit Lions das gemacht haben. Wenige Teams machen das nur noch. Viele
sind auch. Ich spiele auch mit einer Wide Nine.
Ja? Viele Teams spielen halt das Multiple, dass sie eine 4-3 sind, eine 3-4. Die haben eigentlich alles drin in dem Playbook und dann ist es halt immer so basierend, welche Formation, dann kommt der Defense rein, Inside Thailand. Boah.
Jetzt hör mal auf, hier zu labern jetzt.
Wenn du einfach, guck mal, wenn du die ganze Zeit outs, also der äußerste Spieler bist an der Line, ganze Zeit, kannst du jedes Mal den Pass Rush zuerst spielen und dann reagieren, wenn der Lauf kommt. Aber wenn du erst den Lauf spielen musst und dann reagieren musst auf den Pass, ist es anders. andersrum.
Aus seinem Mundwinkel hat er Spucke und ich sehe schon einen Tropfen Vorfreude in seiner Büchse, wie die Büchse ein bisschen nass wird.
Ich habe Hunger.
Weil er über die White Nine redet. Und bitte nicht, das White im Sinne von weit, W-I-D-E.
Nicht wild. Nicht weiß, white.
Sonst kommen wieder komische Memes mit Björn Werner, die wilde Neun, Wild Nine. Björn Werner ist die wilde Neun, ey.
Aber weißt du was, die Zeit.
Oh, meine Güte. Weißt du, was jetzt, wofür jetzt Zeit ist? Das ist, deine Zeit ist vorbei, aber es ist Zeit für einen Kollegen. Ach, es geht um unseren Kollegen Vodafone. So.
Kollege, seit Tag 1.
Kollege seit Tag 1, deshalb, wir sind loyal, deshalb, jetzt schießen wir eine Werbung für euch ab vom Kollegen Vodafone, denn bei Kollege Vodafone sind Giga-Upgrade-Wochen und das bedeutet, Vodafone schenkt euch bis zu 5 Monaten den Basispreis in euren Red-Tarifen. So, ich habe den auch, du hast auch den Red-Tarif, ne? Also Red MSL XL,
das war
weißt du nicht, ne?
XL ist doch. Also welchen ich habe,
ja,
fragst du gerade?
Ja, ja, ja.
Ich glaube M.
Okay, ich habe, glaube ich, auch L. Und ihr kriegt 5 Monate den Basispreis in diesen Red-Tarifen. Bekommt ihr Geschenk vom Kollege Vodafone, das heißt zum Beispiel mit Red L bis zu 549 Euro. So, das heißt, holt euch euren Giga-Upgrade für mehr Surf-Spaß. Und zwar wo? Nur für kurze Zeit im Vodafone-Shop. Das heißt nicht online. Ihr müsst tatsächlich mal das Haus verlassen. AirPods rein, Bromance an, in den Vodafone-Shop gehen, eine High-Five geben. Nee, stimmt, dürft ihr nicht. Maske auf, Ellenbogen, Kuss aufs Auge, nur imaginär und dann könnt ihr vom 3. bis zum 16. Dezember, nee, stimmt gar nicht, September, schön Dezember, vom 3. bis zum 16. Dezember im Vodafone-Shop holt ihr das Giga-Upgrade beim Kollege Vodafone. In diesem Sinne,
einfach nur reingehen, schreien, Bromantiker!
Bromantiker?
Und dann wissen sie Bescheid. Nein, Spaß, wissen sie nicht.
Ach, Herr Werner.
Herr Suche. Ja, jetzt komm. Jetzt, wir hatten Spaß. Jetzt kommen wir. Jetzt werden wir seriöser wieder. Letzte Woche haben wir über Roger Goodell und Emmanuel Acho gesprochen. Das Interview.
Ich habe übrigens Habe ich Sam Acho gesagt?
Nein, ich habe Sam Acho gesagt, weil dass er Bruder hat, Sam Acho. Also, wir haben es richtig erzählt. Emmanuel ist das, genau. Und Uncomfortable Conversations with a Black Man heißt diese Serie von Emmanuel Acho. Hat Roger Goodell hingesetzt und das war ein Zweiteiler. Das wussten wir, letzte Woche wussten wir nicht, dass es noch einen zweiten Teil geben wird. Da haben wir gesagt, mega gutes Interview und da war ja die eine Sache, ja, wo hat er die Frage zum Schluss nicht beantwortet? Da haben wir ein bisschen diskutiert und gesagt, kann es sein, dass doch so ein bisschen, war alles komisch. Auf jeden Fall direkt danach kam ein zweiter Teil online. Also wir entschuldigen uns, wir wussten das nicht. Nirgendwo stand das, ein zweiter Teil.
Nein,
in dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufgenommen haben, da stand nirgendwo, es kommt ein zweiter Teil. Hundertprozentig. Ich bin mir hundertprozentig sicher.
Ich habe auch geguckt.
Aber, so, ich habe es mir gerade angeguckt.
Erzähl. Also,
ich muss sagen, es wird immer aufgebaut, dass Roger Goodell ein böser Mann ist, auch von den Spielern, ne, weil es ja immer die Besitzer gegen die Spieler mit den Strafen und sowas. Aber ich muss sagen, wenn ich dieses Interview angucke, ich habe viel mehr Respekt jetzt für Roger Goodell, weil man ihn jetzt kennenlernt. Ich wusste zum Beispiel nicht, ich hoffe, dass es wahr, dass es keine Lügen sind, dass.
Ja, der wird nicht gelogen haben.
Ich hoffe, ne?
Nein.
Nein, ich glaube auch nicht, aber man weiß nie. Er hat 2 schwarze Neffen. Sein Bruder hat 2 schwarze Kinder adoptiert. Da war ich so, was? Du hast in der Familie.
Was? Wie kann der das machen?
Nein. Boah, ey, warum musst du das denn sagen, ey? Bei mir war es dann gleich, der erste Gedanke, du hast. Schwarze, das ist Familie für dich. Und er hat ja gesagt, ich nenne sie Neffen, ich nenne sie nicht schwarze Neffen, ne? Das sind Neffen. Und das sagt er in dem Interview. Aber warum warst du so am Anfang, wo das alles losging, so weit entfernt von diesem Thema. Verstehst du? Weil das konnte ich nicht fassen. Und dann hat es mir in dem Interview, wo die weitergesprochen haben, es waren 10 Minuten, dann ging es mir wieder und es hat wieder was realisiert bei mir einfach. Weiße, vor allem in Amerika und vor allem wir hier drüben, glaube ich, weil wir noch so weit, viel weiter entfernt sind von der amerikanischen Sache, was gerade da drüben abgeht, dass manchmal wir es einfach nicht realisieren, weil wir nicht in die Situation gepackt werden. Ich meine jetzt, ich als Weißer und er als Weißer, obwohl er Familie hat, ne, die vielleicht betroffen sein wird bei diesen Sachen, hat er nicht daran gedacht, hat, weiß ich nicht, er hat in eine andere Richtung geguckt, er hat nicht überlegt, ich weiß es nicht. Und das zeigt dir immer wieder, was gerade das Problem ist.
Und zwar?
Dass wir sprechen über ein Thema, darüber haben wir gestern mega lang diskutiert in der Sendung, was ich echt gut fand, deine Sicht von Kasim. Kasim ist direkt noch vor Ort. Wir haben ein Problem, ein sehr, sehr tiefes Problem. Es kommen immer die gleichen Ausreden. Ich werde so aggressiv, wenn ich in den Kommentaren unterwegs bin. Das ist einfach pure Dummheit manchmal unterwegs. Ich bin voll für Meinungsfreiheit.
Was macht dich denn aggressiv?
Es macht mich einfach aggressiv, dass man heutzutage, wenn du jetzt informiert bist mit allem, was du hast, das ist jetzt meine Meinung und ich akzeptiere andere Meinungen. Und ich habe auch schon im Fitnessstudio hier in Berlin, habe ich jetzt schon mit Leuten drüber gesprochen, die mir ihre Meinung gesagt haben und die war eine ganz andere Meinung, ging in eine ganz andere Richtung und dann habe ich denen halt meine Meinung gesagt und es war okay, weißt du, da war nicht, ey, wir haben uns fast geprügelt. Aber wenn ich in den Kommentaren auf Social Media mal unterwegs bin und das mit alles durchlese, ey, werde ich so aggressiv, weil es ist traurig, was Jacob Blake, ja, komm gleich dazu, wir kommen gleich zu, ja, warte, pass auf, wir kommen ja gleich zu Jacob Blake. Da war es denn sofort, es war angeblich okay, weil Reports rauskamen, dass er ja ein Krimineller war. Dann war es okay, ihn sieben in den Rücken zu schießen vor seinen Kindern. Er war, angeblich war ein Messer in seinem Auto und er ist ja zu seinem Auto gelaufen. Dann waren die Reports, ja, er wollte ja sein Messer holen. Dann kannst du mir nicht erzählen, dass es trotzdem gerechtfertigt ist, auch wenn er einen kriminellen Record hat. Also, wie nennt man das hier nochmal? Kriminelle Vergangenheit.
Jeder weiß, was du meinst.
Ja. Kriminelle Vergangenheit hat, ne? Da waren auch viele angebliche Sachen drin. Das war nicht hundertprozentig. Und dass es okay ist, sieben Mal in den Rücken geschossen zu werden. Und da ist das tiefe Problem wieder einfach, dass, was ich überhaupt nicht fassen kann, dass es okay ist, dass die Polizei, dass eine Polizei einfach jemanden das Leben nehmen kann in der Situation jetzt wieder von Jacob Blake. Dass es nicht lieber, lass es doch probieren, zu dritt oder zu zweit, wo die da waren, ihn zu überwältigen, dass keiner sterben muss. Aber dann ging es ja weiter mit dem anderen Weißen noch.
Ja, aber was sagst du denn dazu, wenn Leute sagen, ja, warum comply with the police? Warum hältst du dich denn nicht an die Polizeiansagen? Sagen ja auch viele. Ja, warum wehren die sich dann?
Was ist meine Meinung dazu? Wir dürfen nicht vergessen, das ist über Jahre, das ist ja nicht ein Problem, jetzt gerade was angefangen hat. Ja, es sind Jahrhunderte, also wir haben auch viele Videos schon gesehen. Shannon Sharp hat ein Video gepostet, hast du das gesehen? Ach ja, comply mit der Polizei. Da war ein schwarzer Mann, der einfach seine Hände hochgemacht hat, stand da, Polizei kommt, kickt ihn einfach voll in den Rücken und er hat nichts gemacht. Ist ein Beispiel. Es geht auch in eine andere Richtung. Wenn jemand da drüben eine Waffe zieht, dann ist natürlich, der Polizist muss sein Leben verteidigen. Das verstehe ich ja. Aber wir sprechen jetzt über die Situation, die wir halt gesehen haben, was wir uns wirklich selber eine eigene Meinung bilden können. Ne? Ich bin sprachlos. Und zu deiner Frage, was hast du gerade gesagt? Die Leute, was?
Nenn doch mal konkret, was dich aggressiv macht oder wo du
das sind so viele. Ich kann einfach nicht sagen, das war ein Krimineller. Der Polizist hat seinen Job gemacht. Er wollte sein Leben verteidigen. Der hatte kein Messer in der Hand, er hat keine Waffe in der Hand, hat sich weggedreht von ihm, er war zu dritt oder zu zweit und du musst ihn siebenmal in den Rücken schießen vor seinen Kindern. Das ist, ich respektiere, mein Schwiegervater ist Polizist. Weil ich kriege ja auch, wo wir schon drüber gesprochen haben, ja, haben auch ein paar Polizisten, ich respektiere Polizisten, was die für einen Job machen. Wirklich. Mein Schwiegervater ist Polizist ein ganzes Leben lang. Aber auch er, wenn ich mit ihm darüber spreche, sagt, das kann doch nicht sein, was in Amerika abgeht. Weißt du, was ich meine?
Sagt er als Polizist.
Hat er
dir mal erzählt, was ein deutscher Polizist, was hier los wäre, wird ein deutscher Polizist das hier in Deutschland machen?
ich habe ihn mal gefragt, generell, was sind die Statistiken mit auf jeden Fall so, wie oft löst ein Polizist hier in Deutschland den Trigger, also den, wie oft wird mal geschossen?
Wie oft ist Schusswaffen gebaut?
Deswegen meine ich, das ist einfach das Problem in Amerika generell schon mal das Waffengesetz. Ne? Aber da ist das ganze Land ja darauf aufgebaut, das zweite Amendment, dass du dich bewaffnen darfst. Und da geht es ja in das andere, ich habe jetzt den Namen vergessen von diesen weißen 17-Jährigen, der denn danach mit seiner AR-15, das ist ein halbautomatische Rifle, unterwegs war mit einer Crew, dass die unterwegs waren und einfach ein Gelände verteidigt haben und da draußen waren für die Menschen, die Schutz brauchen, hat rumgeschossen. Also, was?
Für die Menschen. Glaubst du wirklich,
das hat er ja gesagt. Das haben die gesagt. Ja. Die wollten die Menschen beschützen, aber die da waren.
Björn, fährst du aus Illinois rüber nach Wisconsin, voll bewaffnet, um andere
17 Jahre. Warte mal, da ist doch schon das Problem. Er ist 17 Jahre und darf mit der Waffe legal rumfahren oder rumrennen und sie rein theoretisch auch legal benutzen, wenn er angegriffen wird auf der Straße. Aber das ist ja gerade, was abging, dass die Hälfte Amerika wieder sagt, er hat seinen Job gemacht, wir sollten ihm danken. Und die andere Hälfte sagt, seid ihr irre? Und da ist ja das Problem in diesem Land. Das Waffengesetz ist so kaputt, Mann.
Ey, wir müssen noch mal zurückkommen zum Roger Goodell-Interview. Du hattest ja jetzt deinen 10-Minuten-Rant. Ich kann euch das nur empfehlen. Dieses Interview, Emmanuel Adjo, sehr eloquenter junger Mann, ne? Also der ist echt gut. Der ist sehr, sehr gut, sehr smart. Interview ist erstklassig geführt. Auch ich war überrascht über die Geschichte von Roger Goodell und sehe ihn jetzt in einem anderen Licht tatsächlich. Nicht nur, weil er zwei Neffen hat, die eine andere Hautfarbe haben, sondern weil er tatsächlich, das erste Interview endet ja mit der Frage, würdest du es unterstützen, wenn deine Spieler friedlich protestieren und aufs Knie gehen? Und dann war ja dieser Schnitt mit diesem Blick von ihm, wo ich gesagt habe, oh, ist das jetzt das Ende und wir haben keine Antwort. Und in diesem Teil hat er ja sofort auf die Frage, ohne Verzögerung, sofort gesagt, ja. Ja, weil es ihr Recht ist und weil das, was passiert, in Amerika verkehrt ist. Das fand ich sehr beeindruckend und fand auch die Art und Weise, wie Emmanuel Adjo dieses Interview geführt hat, sehr interessant, weil er hat ihm ja dieses iPad in die Hand gegeben. Und er hatte wohl ja mal ein Interview mit einer Familie, die gemixt war. Weiß, schwarz, braun. Also praktisch eine Blaupause von meiner Familie. Weil wir haben ja auch alles gemischt bei uns in der Familie. Wir sind ja die Familie Kunterbunt. Und die hat er dazu befragt, wie das ist. Und da war ein Mädchen, ich schätze mal, sie war 12, 13 irgendwie, die saß da und hat dann geweint. Und während des Interviews gesagt, ich habe halt Angst, dass meinem Bruder, und die waren alle, saßen drei auf einer Bank zusammen, irgendwie ein schwarzes Mädchen, ein brauner Junge und ein weißer Junge. Alles eine Familie in drei verschiedenen Nuancen und sie sagte, ja, ich habe halt Angst, dass wenn der mal irgendwo abends unterwegs ist oder so, dass dem was passiert und ich verstehe nicht, warum uns überhaupt was passiert, nur weil wir anders aussehen. Das kann doch nicht sein. Und du hast in dem Gesicht von Roger Goodell gesehen, der musste dreimal schlucken, weil das ist schon ergreifendes Zeug, was da in dem Interview abgeht. Und das fand ich interessant, nicht unbedingt nur zu sehen, was er sagt, sondern wie er reagiert. Sowas ist ja auch immer interessant. Da wirkt er nämlich nicht so abgewichst und abgeklärt, wie wir ihn sonst kennen, weil der Typ ist natürlich, der ist der Chef der größten, finanziell stärksten Sportliga der Welt. Dass der natürlich auch auf der Business-Seite ein Haifisch ist, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich finde es interessant, weil du hast halt den Menschen Roger Goodell kennengelernt und auch ein bisschen die menschliche Seite und die emotionale Seite gesehen. Also ich fand, und auch was er gesagt hat, dass er zum Beispiel das Statement, was er gebracht hat, ne?
Das wollte ich gerade sagen.
Dass er tatsächlich gesagt hat, ey, ich habe das Video von den NFL-Spielern gesehen und habe gesagt, ich muss darauf antworten. Ich habe da nicht um Erlaubnis gefragt.
Und
ich habe nicht die Owner gefragt.
Das ist riesengut. Da habe ich auch gesagt, alter Schwede.
Ohne, einfach gesagt, dafür steht die NFL. Und das hat er entschieden, ohne die Owner zu fragen, fuck it. Das ist meine Meinung. Ich bin der Commissioner. Ich sag das
jetzt.
Ey.
Ist schon mal ein Schritt.
Eier.
Ist wirklich ein Riesenschritt.
Der hat gesagt, der hat Eier.
Wir dürfen nicht vergessen, dass die 32 Besitzer der Teams wählen ja den Commissioner. Also oft ist es ja auch dann so, dass der Commissioner eigentlich so mehr Marionette ist, ne, von den 32 Besitzern. Und wo er das gesagt hat, war ich auch, das ist mutig und I like it. Mutig und I like it, dass er das gesagt hat, weil das ist jetzt draußen da. Und die Besitzer, wer weiß, ob alle zwei...
Nicht alle gut.
Weil ich glaube nicht, dass alle 32 Besitzer, und er hat es ja gesagt, Emmanuel Acho, 70% ungefähr sind schwarz in der NFL und Besitzer sind 90-95% weiß. Und das sind einfach verschiedene Welten, die aufeinandertreten.
Es gibt ja nur Shad Khan, das ist der Einzige, der Inder.
Und okay, aus 32, was sind wir denn bei, denn ja, warum hat er 90 bis 95?
Ja, ich weiß nicht, wer da sonst noch
ist. Warte, dann müssen wir ja.
Es gibt vielleicht noch so ein paar Part-Owner irgendwo.
Ja, vielleicht, ne? Green Bay mit reingemixt, ne, weil da sind ja auch, das ist ja mehr so.
Aktiengesellschaft.
Genau, Aktiengesellschaft, kann sein, dass da vielleicht irgendwie die.
Wie dem auch sei, Herr Werner, wir sollten es unseren Romantikern ans Herz legen. Schaut euch mal das Video an und überhaupt diese ganze Reihe, also der hat ja noch mehr Interviews, das lohnt sich wirklich, weil das ist sehr interessant. Nicht nur vom sportlichen Standpunkt, sondern vom menschlichen Standpunkt. Und wir müssen ja jetzt natürlich wieder die Kurve kriegen. Du hast jetzt viel gesagt, ich spare mir mal meine Meinung dazu auf, weil ich glaube, jeder kann sie sich denken. Und wenn ich erstmal loslege, dann explodiert der Podcast, glaube ich. Lass uns nochmal zurückkommen auf Jacob Blake, die Situation da drüben, welche Auswirkungen die auf den US-Sport hatten und welche Auswirkungen sie potenziell auf die NFL hatten. Als das Jacob Blake Incident, als er war, ist es wie immer, dann ruft ja sofort irgendwie Focus Online an und will einen schwarzen Bruder dazu hören und Sky will mit mir ein Interview haben, bis dann irgendwie wieder Tönnies Gammelfleisch Corona ist und dann haben wir hier drüben ja wieder Rassismus vergessen. Das nur mal so am Rande. Aber,
ja, warte, ist das jetzt nicht live gegangen oder was, das Interview?
Doch. Aber das war ja bei, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir hier drüben haben das ja noch gar nicht alles realisiert, was wirklich los ist. Wir sind ja noch in diesem Stage hier in Deutschland. Ja, ja, wir haben ja nicht wirklich ein Problem. Na, ich sag mal, unser Innenminister sagt, eine Studie zu Racial Profiling bei der Polizei brauchen wir nicht, weil Rassismus ist ja verboten, also brauchen wir es nicht. Was für eine geile Logik. Ja, wir brauchen auch keine Studie zu Verbrechen unter Menschen mit Migrationshintergrund, weil Verbrechen ist ja verboten, auch bei Menschen mit Migrationshintergrund. Deshalb brauchen wir die Studie nicht. Was für ein Bullshit ist die dümmste Erklärung, die ich sehr lange gehört habe. Aber egal. Dieses Jacob Blake Incident hat natürlich da drüben für richtig Furore gesorgt, weil mehrere US-Profi-Ligen haben ja ihre Spiele ausgesetzt. Ne? Die NBA, die Playoffs, die Women-NBA, Major League Soccer, Major League Baseball. Die NFL hat im Training Camp ihre Trainings ausgesetzt und sind allesamt, das fand ich beeindruckend, wie die alle in ihren Stadien sich aufs Feld gestellt haben zusammen oder in ihre Besprechungsräume und Statements vorgelesen haben und das waren Head Coaches, Schlüsselspieler und zwar aller Couleur, ne? Nicht nur schwarze Head Coaches oder schwarze Spieler. Tannehill, der Quarterback von den Tennessee Titans, hatte was Starkes zu sagen. Also Pete Carroll eine ganz starke Meinung. Das ist ja mehr als nur ein kleine tektonische Verschiebung. Das ist da drüben ein Erdbeben. Und die Frage, die sich natürlich viele stellen, wird oder kann das Auswirkungen auf unseren Sport, auf die NFL und auf die NFL-Saison haben?
Ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, bin 30 geworden, seit ich mich erinnern kann, dass ich diesen Sport verfolge, habe ich so eine Situation noch nicht gesehen in der NFL, dass die NFL damit umgeht. Ich finde es gut, es wird Zeit, dass, wir haben gestern darüber gesprochen in dem YouTube-Teil, in der Sendung, dass, ja, dürfen Athleten auch eine Meinung haben, ne? Immer, ey, du machst Millionen, sei einfach leise und entertain und wie so damals bei den Gladiatoren so, ey.
Ja, aber das kriegst du ja auch zu hören. Du wirst ja als Reaktion auf den Podcast,
jetzt,
du das ja auch zu hören.
Ja, aber weißt du, was ich da sage? Da sage ich dann einfach, Leute, dass der Podcast ist umsonst. Ja. Ihr müsst nicht Press klicken, ihr müsst das Ding nicht hören, ne? Das ist ja wieder was anderes. Also so ein bisschen eine andere Art, ein bisschen was anderes. Bei den NFL-Spielern oder in den anderen Ligen, weil das einfach so eingesessen ist, dass diese Sportligen da sind und alle Sport lieben, denken die, das ist was komplett anderes und seid einfach leise und entertaint uns. Und da ist auch schon wieder ein Problem bei mir, weil das sind auch alles Menschen, die sich den harte Arbeit reingesteckt haben, dass sie auf so einer Plattform sind. Warum dürfen sie denn nicht ihre Plattform benutzen? Das hat Icke gestern eigentlich ganz geil gesagt. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann arbeitet euch auch dahin, dass ihr so eine Plattform irgendwo habt. Muss ja nicht im Sportbereich sein, aber dass jemand zuhört und dann könnt ihr eure Meinung verteilen. Also weißt du, ich meine, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Also das sollte das Recht sein.
Vor allem, Björn, du hast es gestern ja aber auch ganz richtig gesagt, die sind ja nicht in erster Linie sind sie, ist LeBron James ja kein Basketballspieler. In erster Linie ist LeBron James ein schwarzer Amerikaner, der Kinder hat, der Geschwister hat. Also der ist ja nicht nur LeBron James, der Basketballspieler, sondern auch LeBron James, der Vater, der Mann, der Onkel, der Papa, der Freund, ja, der Nachbar.
Pass auf, was ich halt nie verstehe, das werde ich aber auch nie verstehen. Das werde ich nie verstehen. Eine Social-Media-Seite, ein Podcast, eine Sendung, keine Ahnung. Wenn ihr euch so aufregt, was die Leute da drinnen sagen, zeigen, wie auch immer, wenn ihr so aufregt, dann sagt doch einfach, okay, ich folge euch nicht mehr und ich höre euch nicht mehr zu. Das reicht doch denn. Dann ist es dein Recht, sagst, hab keinen Bock drauf, reg dich zu Hause auf, cool. Aber nein, dann wird auf Social Media direkt jemand angegriffen, Familie wird mit angegriffen von der Person, die was gesagt hat. Da kommen Ausdrücke, Wörter hoch. Und ich denke, was ist denn los? Warum? Also was ist bei dir im Kopf nicht okay, dass du direkt auf Social Media gehen musst und so eine negative Atmosphäre, weil Tom macht die Musik, wir sagen immer, wenn jemand eine Meinung macht, wir haben darüber schon gesprochen, uns schicken manchmal Leute mega geile Kritik, ne, wo wir sagen, ey, so muss man das machen und wir probieren das anzunehmen. Aber wenn uns jemand hier auch eine Nachricht schickt und sagt einfach, ihr seid die Größten, was auch immer.
Ja, wir haben doch neulich eine bekommen. Wir haben von nichts eine Ahnung.
Ja, da ist ein Kollege auf YouTube, ey. Ja, nee, das ist egal. Aber wir kriegen die. Und dann denkst du dir, wir lachen uns wirklich, wir denken hier drüben, was ist los mit diesen Menschen? Du musst das nicht angucken. Wir sind doch nicht zu Hause bei euch, halten eine Knarre am Kopf und sagen, guckt euch diesen Shit hier an. Wir zwingen euch nicht. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, hört uns einfach nicht zu, entfolgt uns wieder. So. Wenn ihr eine schöne Meinung habt, wenn ihr eine andere Meinung seid und wir denken und wir haben wirklich mal Quatsch erzählt, das macht ihr auch die ganze Zeit und wir lieben das ja, dass ihr so involviert seid, dann kommt auch eine schöne Kritik, wo wir sagen, okay, das muss man sich wirklich mal überlegen, wie wir das angehen sollten. Oder vielleicht hat sich denn doch dadurch unsere Meinung ein bisschen geändert. Also das ist ja so.
Aber glaubst du tatsächlich, dass zum Beispiel im November ist ja Präsidentschaftswahl? Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Die jetzige Führung von Amerika hat ja wenig Ambition zu deeskalieren, sondern eher zu eskalieren. Ich schicke National Guards für Law and Order. Ansonsten kein Wort der Empathie, Sympathie, nicht zusammenschweißen, das ist ja alles nur. Ich mach das den amerikanischen Weg, ich hau da mal rein und dann sorge ich für Recht und Ordnung. Glaubst du, dass wenn das im Herbst, im November, wenn die Wahl ansteht und es vielleicht überkocht, dass es dann potenziell vielleicht auch mal zu einem Spielausfall in der NFL kommen könnte?
Ich denke
schon. Abhängig vom Wahlausgang und auch abhängig von dem, was um die Wahl passiert, weil ich gehe davon aus, dass genau, das richtig Bambule sein wird.
Ich glaube, es hat doch jetzt gar nichts mit, also jetzt einfach die Situation, wo wir jetzt gerade sind, ohne jetzt die Wahlen mit einzukalkulieren, denke ich auch vor der November, ich glaube 3. November war das, war? 3. November oder sowas? Vor den Wahlen im November denke ich, dass das schon eine Chance ist, dass die Spieler ein Statement setzen werden und vielleicht auch ein Spiel aussetzen werden. Also ich könnte es auf jeden Fall sehen.
Also du glaubst, dass die NFL, dass auch die Spieler, dass da seit Kaepernick war ja, ist ja, das hat sich ja was getan. Das war ja von, ey, wir knien mal mit zu, das ist unpopulär. Wir kriegen Backlash von den Fans, ne? Nee, ich lasse lieber bleiben. zu, ey, jetzt sind wir alle im Boot.
Ja, was habe ich gestern gesagt? Ich bin der Meinung, ganz, also, stimmt, du hörst
nicht zu. Habt ihr doch nicht zu.
Ich würde sagen, oder was ein richtig krasses Statement, wenn die einfach alle sagen, die ganzen Ligen, die ganzen Profisportler, die ganzen Entertainer, also NBA, NHL, die sagen alle, weißt du was, wenn wir alle im gleichen Boot sind als Team, wir spielen gar keine Football-Saison, wir spielen keine NBA-Saison. Weißt du, weil du hörst, siehst du auch immer sofort, wenn irgendjemand ein Statement macht, in den Kommentaren, ihr habt gerade einen Fan verloren. Und ich sage so, okay. Die sagen alle, ihr habt gerade einen Fan verloren, weil ich eine andere Meinung bin, weil ich mag das nicht, dass du jetzt gerade darüber sprichst. Oft ist es ja natürlich, jetzt ist es auch Politik. Davor war das ja immer gar nicht Politik, sondern Rassismus. Weißt du, was ich meine? Das hat ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Rassismus und Politik wieder zwei andere Welten sind. Jetzt aber natürlich, wo die Präsidentenwahlen und mit Trump hat sich das natürlich ein bisschen gemischt, muss man ja wirklich mal sagen. Aber wenn du das nicht magst, also die Jungs, die unterwegs sind, Mädels, die unterwegs sind auf Social Media, ihr habt einen Fan verloren, sind die Ersten, die nächste Woche, wann ist das erste Spiel? Chiefs gegen die Texans, das sind die Ersten, die einschalten werden und eine gute Zeit haben werden, wenn die wie ein geiles Spieler abliefern. Verstehst du? Und damit habe ich ein Problem. Also wenn die schon so eine Sache sagt, ey, dann weg. Weg.
Aber
wie genau hier in dem Podcast. Weg mit euch. Wenn ihr keinen Bock drauf habt. Das ist doch so. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, Alter, und ihr wollt lieber irgendjemand anderen, so weißt du, jemandes Tag versauen und mit einer schlechten Nachricht und angreifend werden, weg. Ey, geht, haut ab. Haut ab.
Oder wenn man einen Podcast hören will, der solche Themen ausschließt und einzig und allein nur über Sport spricht und
aber es geht doch nicht, Patrick. Das ist die Sportwelt, die NFL. Wir wollen über die NFL darüber reden. Das sind zwei Dudes, die über die NFL sprechen. Du kannst nicht ohne das, was wir gerade besprechen, gerade über die NFL reden. Das geht doch gar nicht. Dann wären wir fake. Wir wären fake, wenn wir das komplett ausschließen würden und wir wären ein Teil. Damit könnte ich gar nicht leben. Damit würde ich würde den Podcast nicht mehr machen. Wenn uns jemand zwingen würde, zum Glück sind wir unsere eigene Bosse hier gerade, aber wenn uns hier zum Beispiel jemand, weiß nicht, ein Arbeitgeber sagt, du musst den Podcast machen, wir haben den gemacht und der zwingt uns das nicht zu sagen, würde ich das
jetzt
nicht machen.
Jetzt ist aber ein bisschen genug mit Politik, könnt ihr ein bisschen beim Football bleiben, dann wird mir sicherlich
das würde nicht funktionieren. Das würde nicht funktionieren.
Aber zum Glück
haben wir keine, die wir zuhören müssen.
Nein, das stimmt. Was ja auch schwer wird, du hast es gesagt, dass du fändest das cool, wenn die Liga sagen würde oder alle Sportligen sagen, nee, dann spielen wir alle mal nicht. Das wird ja nicht passieren, weil es gibt ja auch, zum Beispiel bleiben wir bei der NFL, es gibt ja auch ein paar ehemalige Spieler, die auch noch eine andere Generation sind, ne? Ja. Muss man auch mal sagen. Die sagen, und wir reden hier von einem Hall of Famer.
Ah, Brian Urlacher, da redest du gerade, ne?
Ja, über den ich ja sehr geil fand als Spieler. Ich habe ihn mal getroffen und der Typ war eine Rakete. Der kommt raus und hat zu diesem ganzen Thema ja mal einen ganz anderen Take. Zum Beispiel, was hat Brian Urlacher zu den ganzen Absagenden gesagt?
Genau, er hat es getweetet direkt und auf sein Instagram gepackt. Ich hab's nicht gerade auf, aber Brett Favre hat an dem gleichen Tag ein Monday Night Football Spiel gespielt, wo sein Vater gestorben ist, hat 4 Touchdowns in der ersten Halbzeit geworfen. Während Adversity, weißt du, was ich meine? In Adversity. Und dann die NFL boykottiert ein Spiel, nachdem ein Krimineller, der für Sexual Assault und nach seinem Knife greift, getötet worden ist oder irgendwie sowas. Irgendwie, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das war. Hab den Tweet nicht offen, aber so war das. Und dann hat er natürlich sehr viel. Und natürlich das Internet macht sein Research dann direkt danach. Er hat Post geliked von diesem, ich weiß den Namen von diesem 17-jährigen weißen Jungen, der aus Illinois nach Wisconsin gefahren ist. Und da zwei Leute hat er getötet.
Der hat auf jemanden geschossen, hat versucht, jemanden zu töten. Dann haben natürlich, ist er abgehauen. Leute sind ihm hinterher, weil die wollten ihn festhalten und der Polizei übergeben. Beim Weglaufen ist er hingefallen. Die sind auf ihn zu, wollten ihn festhalten und er hat noch zwei umgeschossen. Dann ist er aufgestanden und mit erhobenen Händen mit seinem AR-15, mit seiner automatischen Gewehr durch die Straße gegangen. Die Leute hinterher, Polizei kommt entgegen, die rufen, ey, der hat gerade zwei Leute erschossen, ihr müsst ihn festnehmen. keine Nix. Reaktion. Ja. Nix. Der fährt, setzt sich in sein Auto, fährt nach Hause, flüchtet und, zurück nach Illinois, wird am nächsten Tag festgenommen. So, dass das natürlich nochmal für Shitstorm gesorgt hat.
Ja, und,
aber
und,
er und hat, pass, was hat er jetzt geliked? Jemand, der gesagt genau, hat, der ist eigentlich ein Held.
Genau, ich habe ja von erzählt, dass viele, viele rausgekommen sind. Ja, er hat sich ja nur verteidigt, also der 17-jährige Weiße. Und Brian Urlacher hat das direkt danach auch geliked und das Internet vergisst nie, ne, und haben das auch gleich raus. Also der hat einen richtigen Shitstorm bekommen, zu Recht, wenn du mich fragst. Und hat dann natürlich auch alles gelöscht wieder. Und ja, das. Und dann kamen die Chicago Bears, warte, dann kamen die Chicago Bears raus jetzt. Und haben ein Statement direkt gemacht, dass ist, wir entfernen uns von diesem Kommentar von Brian Urlacher. Und Brian Urlacher ist das Gesicht fast schon mit Walter Payton von Chicago Bears und Mike Ditka, ne? Das sind die Gesichter von dieser Franchise eigentlich. Ja, ja, ja. Und haben gesagt, wir haben damit, wollen damit nichts zu tun haben. Wir sind auch enttäuscht, bumm, weil wir stehen zu unserem Team. Was wir hier gerade, was für ein Movement wir gerade hier sind. Also.
Aber worauf ich nur damit hinaus wollte, ist das ist sicherlich, Brian Urlacher ist nochmal, der ist 42, der ist eine andere Generation, der ist so eher meine Generation, die neue Generation ist 20 Jahre jünger, die ist, geht mit dem Thema noch, glaube ich, ganz anders um. Aber du siehst, ich glaube auch, da wird es ja auch Spieler geben in der NFL, die sagen, oh ey, dieser ganze Black Lives Matter Shit und der ganze Quatsch geht mir auf den Sack, wird es ja auch geben.
Auf jeden
Kannst
Fall.
Mir nicht erzählen. So, ich meine, mir hat neulich einer hier auf meiner Seite geschrieben, Black Lives Matter ist eine terroristische Vereinigung.
So, ja. Komm, wir lassen das mal im Raum stehen jetzt hier so.
Wir lassen das mal so im Raum stehen. Wir mussten aber darüber sprechen, weil es wird bestimmt nicht nur Corona, sondern auch die gesellschaftliche Situation auf unserem Planeten und gerade da drüben wird sicherlich unseren Sport beeinflussen. Wir bleiben am Ball, liebe Bromantiker. Ich würde sagen, jetzt
Ja, warte, bevor das jetzt aber weitergeht. Wir sind Freitag wieder am Start.
Ja, das wollte ich doch gerade sagen, Junge. Was ist denn los mit dir?
Ja, und ich wollte sagen, dass wir vielleicht sogar am Wochenende, also wir sind auf jeden Fall am Sonntag am Start bei Run NFL, eine Preseason-Ramp-Up-Show, live im Fernsehen und vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen.
Nein, darfst du nicht.
Okay. Und,
aber sag's trotzdem, ich find's gut.
Nein, ich sag das nicht, dass ich. ihr werdet uns im Fernsehen sehen, ich freue mich, ja. Und darüber werden wir wahrscheinlich die ganze Saison drüber sprechen. Also wenn ihr jetzt schon keinen Bock drauf habt, ich kann euch garantiert, schaltet nicht ein.
Schaltet die NFL nicht ein. Es wird uns begleiten. Aber ist es nicht auch das, was das Ganze ausmacht? Weil wenn es nur um Sport geht, ist irgendwann doch auch langweilig. Aber wir freuen uns auf euch. Am Sonntag sehen wir uns, aber wir hören uns definitiv am Freitag.
Und dann fangen wir an, wir planen nicht diesen Mittwoch, sondern den 9.9. um 19 Uhr mit unserer YouTube-Show. Wir brauchen einen Namen dafür. Wir haben schon coole Ideen, was wir machen mit in der Saison. Da sind schon ein paar geile Konzepte.
Aber wir brauchen einen Namen.
Wir brauchen irgendwie so einen coolen, weiß nicht, schreibt uns doch mal. Vielleicht
ja, lasst das in den Kommentaren unter diesem Podcast-Post. Lasst mal in den
Kommis. Wie soll die Show heißen?
Wie soll die Show heißen? Wilder Wednesday. Ey, ich weiß, wir nennen ihn White Nine. White Nine Wednesday. W9W, White Nine Wednesday.
White Nine Wednesday, das ist mal ein.
Oder Tennisball in der Hand.
Nein.
Ihr werdet schon eine gute Idee haben. Die Kommentare.
Ich sag
wir
dir,
hören
die werden,
uns.
Die werden abliefern, werden die Romantik, ab. Ja.
Wir hören uns wieder am Freitag, wenn es heißt Scouting Report, es geht wieder los, zweimal in der Woche. Herr Werner, es war mir wie immer ein Gedicht.
Bromance Buzz fand ich ganz geil.
Bromance
oder romantischer Mittwoch.
Nein, das klingt alles
kacke. Okay, Bromance, ihr macht das schon.
Als Bromantik. Leute, bitte lasst euch was einfallen. Nicht, dass der Producer mich noch zu weiter zuspammt mit Unkreativität. Ihr seid smarter als wir. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von unserem Kollegen Chio. Und ich mache es wie immer, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte.
Jimmy.